funktionieren irgendwie im Geiste anders als die meisten anderen. Und da kann man schon mal Pech haben, dass man auf so jemanden trifft und der irgendwie Dinge macht, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat. Ganz schwierig vorherzusehen, muss man, glaube ich, mit leben, ist etwas, was irgendwie latent da ist. Ja, kommen wir auf die technische Seite, was dort passieren kann. Also wir haben das Thema der DDoS, der Angriffe auf eine Webseite, um diese zu überlasten. Wir haben das Thema der Datenverschlüsselung, wir haben das Thema des Datendiebstahls, der Datenmanipulation, der Ressourcennutzung und der Verleumdung. Letzteres ist eigentlich so ein, naja, ich weiß nicht, ob es zu den IT-Themen gehört, aber es ist halt relativ häufig. Also wenn ich mit Maklern darüber spreche, ist das eigentlich der sechste Punkt, das Thema, mit dem jeder schon mal zu tun hat. Ob ich das jetzt als Hacking oder als Angriff auf eine Webseite, naja, also ich habe es einfach mal aufgenommen, um damit mal also auch darüber zu sprechen, weil es natürlich auch ein Straftatbestand sein kann. DDoS. Jan, das ist eigentlich so dein Thema, ne? Was passiert da? Erklär es mal.
Ja, ich versuche es kurz und verständlich zusammenzufassen. Stellen Sie sich bei einer DDoS-Attacke vor, dass Ihr Büro in einem Gebäude steht und damit die Kunden Sie erreichen können, müssen Ihre Kunden in dieses Gebäude gehen. Sie machen eine Tür auf, gehen zu Ihnen ins Büro. Nun schickt irgendjemand 1 bis 2 Millionen Menschen in Ihr Büro an Ihre Haustür. Glauben Sie nicht, dass irgendein Kunde, mit dem Sie sprechen möchten, Sie noch erreichen kann. Das ist einfach sehr plastisch dargestellt. Im Endeffekt geht es aber genau darum. Ich bombardiere eine Webseite mit so vielen Anfragen, nämlich Millionen und Abermillionen, dass die Webseite dahinter einfach nicht mehr erreichbar ist. Wenn man nämlich mal rational schaut, man zahlt Geld für alle Ressourcen, dass eine Webseite erreichbar ist und da kalkuliert man natürlich, mit wie viele Kunden habe ich so, wie viele Besucher. Wenn ich jetzt ein bekannter Makler in München, Hamburg oder Berlin bin, dann kalkuliere ich halt größer als in anderen Städten. Aber mit Millionen von Aufrufen innerhalb von wenigen Sekunden rechnet niemand, weil das ist einfach unrealistisch. Und das passiert bei einem DDoS, Distributed Denial of Service, damit man das auch schon mal gehört hat. Die Antwort der Webseite wird einfach lahmgelegt. Sehr, sehr ärgerlich.
Und das ist halt ein Riesenthema. Und man kann das sehr stumpf machen, sondern einfach Millionen von Dingen zuschicken. Man kann das aber auch geschickter machen. Man kann zum Beispiel Seiten angreifen, die längere Ladezeit haben oder wo etwas geladen wird. Also im klassischen Sinne bei den Maklern sind das häufig die Seiten, wo die Immobilien angezeigt werden. Also die Übersichtsseiten, die Kartenseiten, die haben halt definitionsmäßig, würden da Daten aus einer Datenbank generiert. Und die brauchen halt einfach ein bisschen länger und brauchen ein bisschen mehr Serverpower. Und wenn ich die angreife, ist das natürlich effizienter, als wenn ich die Startseite angreife, die vielleicht gut gecached ist und auch schnell ausgeliefert wird. Also je besser sich jemand mit der Architektur einer Seite auskommt, desto höher kann er den Schaden anrichten. Und das ist halt schon eine schwierige Sache. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine relativ überschaubare Sache, weil so ein Angriff erfordert Ressourcen. Also 1 Million Abfragen kommen nicht von irgendwo. Da muss ich irgendwelche Rechner dazu bringen, diese Seite anzustürmen. Also ich muss Leute dafür bezahlen, mein Geschäft zu blockieren. Und das kostet Geld. Also entweder kostet das Geld oder irgendeine andere Währung. Ich muss irgendwelche anderen komischen Dinge machen, damit mir Leute einen Gefallen tun und so ein Netzwerk dafür nutzen, andere zu schädigen. Und da ist es dann halt auch die Frage, wenn wir jetzt in diesem Bild der Person weiterbleiben, wen schicke ich dahin? Ist jetzt nicht irgendwie komisch gemeint, aber habe ich da einen Haufen Chinesen vor der Tür sitzen, dann kann ich an den Chinesen relativ einfach vorbeigehen und merke, die machen nichts. Und dann sitzen da noch ein paar Russen und dann sitzen da noch ein paar Brasilianer. Das sind nämlich alles so die Gebiete, wo solche Netzwerke relativ günstig sind, weil das halt Länder sind, wo man solche Ressourcen relativ einfach kaufen kann. Und da macht es in der Abwehr natürlich auch. Es ist einfacher, zum Beispiel alle Chinesen auszusperren. Das heißt, bei vielen Webseiten, wenn man von China aus surft, muss man erst so Schiffe suchen oder Fahrräder suchen. Sie kennen diese Captcha-Funktionalitäten und damit versucht man dann halt zu verhindern, dass man von Chinesen geflutet wird oder von Russen oder von Nordkoreanern. Also man kann das ja anhand der IP-Adresse zuordnen. Und je besser dieses Netzwerk ist, was ich da hinschicke, desto teurer ist es auch. Also wenn ich versuche, deutsche IP-Adressen zu nutzen, um diese Aufrufe zu machen, dann wird es halt richtig teuer. Also da muss ich mir irgendwo jemanden suchen, der eine Schadsoftware geschrieben hat, die gewisse Rechner gekapert haben, die das dann machen. Klar, wenn ich das Geld in die Hand nehme, dann kann ich einen sehr hohen Schaden verursachen, weil diese Leute, diese Abrufe kaum als Schadabrufe zu erkennen sind. Aber das erfordert Geld und das kann jemand jetzt auch nicht unendlich durchhalten. Und das ist halt auch das Spiel, was man da spielt. Man kann dann sozusagen Firewalls hochziehen. Also ich dachte so als Vergleich so Spamfilter für Aufrufe. Und da müssen halt Chinesen Fahrräder klicken und Inder müssen Boote suchen. Und alles, was auch aus Europa kommt, kommt sofort durch. Das ist ein ganz gangbarer Weg. Und damit macht man praktisch den Preis für die Schädigung immer teurer. Und das führt dann dazu, dass die Schädigungen meistens kürzer werden, spezieller werden. So und da, das ist dann halt eine Ressourcenfrage und das hält halt nicht jeder durch. Das ist, glaube ich, so der Punkt dazu. Da braucht man aber jemanden, der dieses Spiel dann mitspielt. Ne? Also der einem die Webseite dann hinter solche Firewalls zieht. Bei euch ist es mittlerweile Standard, Jan. Ne?
Genau, aber auch da, das ist keine pauschale Abwehr. Die Abwehr muss halt maßgeschneidert auf jeden Angriff sein. Jeder Angriff unterscheidet sich. Man kann einen pauschalen Schutz liefern. Der ist aber im Einzelfall durch ausreichend boswillige Energie einfach umgehbar. Und das Aufwenden von genug Geld, wie du es gerade korrekt beschrieben hast. Daher muss man die Werkzeuge haben. Sprechen wir einfach in der Metapher des Hauses weiter, das ist ein Türsteher. Man muss aber dem Türsteher dann auch regelmäßig individuell sagen, welche Kunden gerade rein dürfen und welche nicht und wo man vielleicht genauer drauf schauen muss. Und das ist halt in einem verteilten System wie dem Internet relativ schwierig, das pauschal zu sagen, außer dann jeden auszuschließen. Und wer von uns möchte denn bei einem Immobilienverkauf jedes Mal erst diese Captchas lösen müssen? Das ist ja totaler Wahnsinn.
Genau, und das ist dann auch ein Punkt, welche Türsteher engagiere ich. Es gibt halt clevere Türsteher, die kennen halt ein paar böse Buben, die sind aber auch teuer. Und gerade so Softwareanbieter wie jetzt, ob es Flowfit ist oder OnOffice ist, die Lösungen haben, die auch im Netz funktionieren, geben teilweise beträchtliche Summen dafür aus, diese Türsteher und Systeme zu unterhalten, die diese Systeme sauber halten. Weil da wäre es natürlich fatal, wenn so ein System von einem großen Softwareanbieter angegriffen wird. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass sie das tun. Und da muss man sich im Internet halt gegen schützen. Kommen wir zum nächsten Thema, Datenverschlüsselung. Das ist bei Webseiten eigentlich relativ selten. Das war mal so ein Thema auf Microsoft-Systemen, dass man da Trojaner verschickt hat und dann haben die auf einmal Datenbanken verschlüsselt und Dateien verschlüsselt. Ist mir also beim Webseitenthema noch seltener vorgekommen. Geht da eigentlich um das Thema Erpressung. Da muss man halt irgendwie ein paar Bitcoins bezahlen oder paar Euros bezahlen und dann kriegt man einen Schlüssel und dann wird das alles wieder entschlüsselt. Die haben ja so eine gewisse Ehre, das heißt, meistens kriegt man diesen Schlüssel auch, das entschlüsselt sich auch, weil wenn die das nicht machen würden, das wird sich im Internet auch ganz schnell rumsprechen, dass sie nur das Geld nehmen und sich dann verpissen. Also insofern, das ist halt so ein halbwegs valides Geschäftsmodell. Das Problem ist, die kommen irgendwann wieder. Die lassen einen dann vielleicht mal 2 Wochen in Ruhe, aber wenn man da seine Hausaufgaben nicht macht und dann das Ding nicht wieder richtig sicher macht, dann kann man davon ausgehen, dass die nach 2 Wochen das Ding wieder verschlüsselt haben und einen irgendwo angeschossen haben. Da hilft eigentlich nur keine komischen Dateianhänger öffnen. Wir haben für Flowfact haben wir da mal so ein kleines Tool gebaut, was so Excel-Dateien und Word-Dateien und so verschlüsselt oder unbrauchbar macht. Und erst, wenn ich wirklich ganz bewusst sage, ja, den Empfänger kenne ich, dem vertraue ich, dann entschlüsselt er das, damit man nicht aus Zufall irgendwie eine Bewerbung anklickt. Und da ist es halt auch so, wenn ich jemanden habe, der mich nicht kennt, der schießt tausende von Unternehmen an, da ist die Chance fast null, dass ich drauf reinfalle. Wenn ich da aber jemanden habe, der sich meine Stellenanzeigen anguckt und noch ein Anschreiben als PDF-Dokument macht und dann ein Word-Dokument anhängt mit dem Lebenslauf und das alles total plausibel ist, da möchte ich mal die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sehen, der das erkennt. Also wir hatten solche Fälle, um das mal ganz konkret zu sagen. Also ich habe das bei Kunden schon gesehen, wo wirklich ganz gezielt das Unternehmen angesprochen wurde. Da muss man dann echt schon aufpassen. Da kann man dem Mitarbeiter auch nicht zu viel Vorwurf machen, wenn er da einen falschen Klick macht. Aber da kann man sich ein bisschen gegen schützen. Also für Flowfact hatten wir da eine kleine Programmierung.
Das trifft aber, wie du sagst, selten Webseiten, weil das in der Regel über einen Mitarbeiter läuft. Die Schwachstelle ist da eben der Mensch. Und der Mensch hat in der Regel eben im Idealfall keinen Zugriff auf die Webseiten. Wir haben sowas in einzelnen Fällen nur bei Kunden erlebt, die die Webseite tatsächlich selber bei sich zu Hause oder beziehungsweise bei sich im Haus auf eigenen System betrieben haben. Und wenn es da dann halt eine Person erwischt, die Zugriff auf dieses Thema hat, dann ist das halt auch vorbei. Genau. Da klare Empfehlung, man muss Systeme voneinander trennen. Und das Büro sollte im Idealfall keinen Zugriff auf relevante IT-Infrastruktur haben. Auf gar keinen Fall.
Genau. Das wäre was Sie mit Ihrem IT-Dienstleister mal abstimmen sollen. Datendiebstahl. Völlig andere Motivation. Da werden Kundendaten anderweitig verwendet. Häufig kriegen Sie das gar nicht mit. Da klaut Ihnen jemand Daten und verkauft die woanders. Das Doofe ist, man kann das nicht rückgängig machen. Ich kriege diese Daten nicht wieder zurück. Wenn die einmal weg sind, sind sie weg. Und es kann halt einen immensen Kommunikationsaufwand zur Folge haben, das wieder einzufangen, den Kunden zu erklären, warum sie denn jetzt ständig von irgendwelchen Finanzdienstleistern angerufen werden oder. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wenn man halt mit einer Webseite arbeitet, mit Kunden-Login und mit Kundendaten da drauf, da muss man da schon einen anderen Standard ansetzen, weil das natürlich einen gewissen Wert für den einen oder anderen darstellt. Und dafür gibt es in Deutschland ja auch Datenschutzgesetze. Unterm Strich ist das etwas, was passieren kann, hat meistens was damit zu tun, da hat man überhaupt gar keinen direkten Kontakt zu demjenigen, der das tut. Datenmanipulation, da ist man häufig bei diesen Script-Kiddies, die hinterlassen dann irgendwelche Schriftzeichen, irgendwelche Bilder, teilweise sogar ganz lustig, wenn dann halt irgendwelchen Geschäftsführern Bärte gemalt werden. Also da gibt es wirklich so Sachen, die gehen dann so ein bisschen Richtung Graffiti und so. Das kann manchmal, kann es einfach nur ein bisschen nervig sein. Es kann aber auch zur Folge haben, wie jetzt zum Beispiel, hier hatten wir den Fall, wo es um den Betrug ging, wo eine Seite kopiert wurde. Ich meine, die Königsklasse wäre es wirklich noch, die Seite des Anbieters zu hacken und wirklich als eigene Seite irgendwelche Dinge dorthin zu schreiben, mit denen man dann versucht, einen Betrug zu machen. Wir hatten schon mal den Fall, wo auf der Seite eines Maklers Viagra verkauft wurde. Da wurde also praktisch eine komplette Webseite aufgebaut, um Viagra zu verteilen. Also es war offensichtlich kein Deutschsprachiger, der das gemacht hat, aber das Design war ganz gut getroffen und es war wirklich auf der Webseite des Kunden und dann haben die da halt hunderte von Spam und tausende von Spam-Sachen drauf gejagt. Und wir haben halt nur uns gefragt, warum sind da auf einmal so viele Zugriffe? Und dann merkte man auf einmal, da hat jemand wohl ein sehr schwaches Passwort verwendet und da ist einfach eine zusätzliche Seite angelegt worden mit Viagra-Pillen drauf. Auch das bringt einen relativ hohen Kommunikationsaufwand, wenn man das dann irgendwie den Kunden erklären muss, warum dann solche Dinge passiert sind.
Es gibt da noch einen viel nachhaltiger, lästigeren Punkt. Datenmanipulation und auch der Punkt davor des Datendiebstahls. Wir denken ja immer, dass eine Person irgendwie es geschafft hat, in dieses Thema einzubrechen. Und die große Frage, die man sich dann stellen muss, ist, wie? Und noch viel schlimmer, habe ich jetzt wirklich alle meine Schwachstellen beseitigt oder die gefunden, die benutzt wurde? Wenn man nämlich einmal gehackt wurde, dann sind die Leute inzwischen gar nicht mehr so blöd und legen sich dann weitere Zugriffsmöglichkeiten an. Das soll heißen, auch wenn man die initiale Schwachstelle beseitigt hat, ist man nie gefeit davor, dass die dann nach 1, 2, 3 Wochen oder Monaten einfach wiederkommen, weil sie sich eine sogenannte Backdoor angelegt haben, also einen weiteren Zugriffskanal. Und
das Kellerfenster aufgelassen haben nach einem Einbruch.
Sowas, genau. Oder halt einfach eine neue Tür installiert, von der man nichts weiß, die man nicht merkt.
Genau, also das ist etwa, wenn Sie sowas haben, sollten Sie auf jeden Fall einen Fachmann drauf gucken lassen, der sich die Seite nochmal anguckt, um sowas zu verhindern. Auch das Thema der Ressourcennutzung haben wir. Tja, wie sieht das aus? Das ist im Endeffekt, das ist auch jemand, der auf die Webseite eindringt, um dann Inhalte dort zu verteilen, die meistens gesetzeswidrig sind. Also Bildmaterial, was man nicht im Detail erklären muss, was man auf keinen Fall auf einer Webseite haben will. Oder einen Webshop für Waffen auf dem Ding aufbauen oder. Wo also jemand praktisch Trittbrett fährt. Und da ist die Erkennung extrem schwierig, weil derjenige will ja nicht erkannt werden. Der ist ja praktisch ein Parasit, der irgendwie mitsurft und der will ja gerade nicht erkannt werden. Und der wird auch alles dafür tun, dass man das nicht merkt. Also der wird nicht von tausende von Sachen da draufsetzen, sondern da kommen dann halt ein paar Zugriffe mehr. Und wenn man da kein Störgefühl hat oder warum auch, weil der Server läuft, ist alles in Ordnung, dann kann das teilweise über Monate und Jahre sein, dass dort also komische Dinge auf der Webseite passieren, die man gar nicht hat. Wenn das dann passiert oder wenn man es mitkriegt, gibt es meistens ein Ermittlungsverfahren, weil ein Straftatbestand dahinterher steht und das ist natürlich dann ein hoher Aufwand in der Schadenbegrenzung, zu beweisen, dass man nicht derjenige war, der da diese komischen Dinge getan hat. Also auch das ganz blödes Thema, wenn es dann passiert.
Es gibt dann noch einen Aspekt bei der Ressourcennutzung, der aktuell sehr en vogue ist, jetzt so seit 2, 3 Jahren, das sind die sogenannten Krypto-Miner. Sie haben sicherlich alle schon mal von Bitcoins und diesen gesamten kryptologisch basierenden Währungen gehört. Die Erzeugung dieser Währungen, weil diese Ressourcen kann man ja erzeugen, benötigen sehr viel Rechenleistung inzwischen. Und findige Menschen haben sich gedacht, warum soll ich denn meine eigenen Ressourcen dafür aufwenden, wenn ich doch die Webseiten und noch viel perfider die Besucher von Webseiten für mich diese Kryptowährung erzeugen lassen kann. Und das sind eben genau diese Aspekte, wo ein Täter alles dafür tut, nicht entdeckt zu werden, weil der Mehrwert darin liegt, eben möglichst lange unentdeckt diesen Angriff fahren zu können.
Ja, das passiert dann sehr häufig.
Die klauen sehr, sehr viel Rechenleistung und auf dem zweiten Blick halt nicht nur das, sondern die machen die eigene Webseite halt massiv langsamer. Und das ist dann der Fall, wo sie auf einer Webseite surfen, einmal wird ihr Handy ganz heiß, das kennt man ja. Dann ist entweder die Webseite kaputt oder eben so etwas wie ein Kryptominer am Werk.
Na, bei der dann das Handy irgendwas rechnen lässt und es gibt Dinge, Geld zu verdienen, da muss man erstmal drauf kommen. Haben wir das Thema der Verleumdung. Das ist im Endeffekt, da macht jemand schlechte Bewertungen. Da schreibt jemand komische Dinge auf Facebook. Da wird in irgendwelche Foren wird irgendwas eingetragen, da wird irgendwas behauptet. Da ist die Erkennung erstmal schwierig und die Abwehr umso mehr, weil bei Google kann man nicht einfach anrufen und sagen, lösch das mal, der mag mich einfach nicht. Und das kann wirklich schon geschäftsschädigend werden. Also da war ein Thema, wahre Geschichte eines Kunden, der hatte Firmenparkplätze bei sich und die waren immer zugeparkt. Und zwar von Besuchern eines Fitnessstudios, das gegenüber war. Und die haben sich halt nicht immer so an die Parkplätze gehalten und haben immer die Parkplätze des Maklers zugeparkt. Und irgendwann ist ihm der Kran geplatzt, hat aber zwei Leute abschleppen lassen, die dort geparkt haben. Das Ergebnis waren irgendwie 250 Ein-Sterne-Bewertungen auf Google. Ja, also da hat das gesamte Fitnessstudio mal gegen den Kunden gefeuert. Werden Sie sowas mal wieder los? Das ist richtig, richtig ätzend. Ne? Und kann man jetzt darüber diskutieren, ob das ein Straftatbestand ist oder nicht. Sie werden jedenfalls nicht alle Leute aus dem Fitnessstudio verklagen und sagen, pass mal auf, du hast mich hier geschädigt. Das kann man mit Google natürlich, wenn es da so eine Geschichte gibt, kann man das im Einzelfall löschen lassen, aber das dauert halt, das ist schwierig und total nervig. Das sind Dinge, die passieren. Also das ist von dem Mieter, der die Wohnung nicht bekommen hat, zu dem Mitarbeiter, der auf Xing über sie loswettert und komische Dinge behauptet. Es gibt da eigentlich nur ein Mittel, was wirklich sinnvoll funktioniert, und das ist Überschütten. Also mehr positive Dinge über das Unternehmen zu haben, dass halt 2, 3 negative das Ganze nicht in den Abgrund ziehen. Also wenn Sie nur 10 Bewertungen haben und da fängt jemand an und aktiviert seinen Freundeskreis, dann sind es halt ganz schnell auch 10 negative. Das sieht nicht gut aus. Wenn Sie 250 Bewertungen haben und der seinen gesamten Freundeskreis aktiviert, schafft er es immer noch nicht, Sie ins Verderben zu reißen. Dann verlieren Sie vielleicht 0,1, 0,2 Sterne. Ja gut, da kann man auch sagen, was stürzt eine deutsche Eiche, wenn sich eine Sau dran reibt. Also der Punkt ist halt einfach, diese Sachen lassen sich eigentlich nur abwehren, indem man selber eine große Anzahl positiver Bewertungen hat, dann ist eine einzelne negative kaum da. Es gibt Möglichkeiten, die löschen zu lassen, indem Sie Google beweisen, dass es keine Geschäftsbeziehung und sowas gab. Da gibt es Fachanwälte, die bieten diese Dienstleistungen an. Das kann man auch selber machen, aber es ist halt mit ein bisschen Arbeit und mit ein bisschen Einlesen verbunden. Und es gibt halt auch Google-Agenturen, die wissen auch, wie man sowas, oder wir als Google-Agentur wissen das auch, wie man sowas meldet, wo es dann halt in einer vernünftigen Zeit auch wieder gelöscht wird, wenn man es denn vernünftig begründen kann. Aber der Aufwand bei solchen Sachen ist sehr, sehr hoch und teilweise kriegt man das ja auch gar nicht mit. Aber das ist, glaube ich, auch mit die häufigste Form der Schädigung, die man so hat, weil es halt so einfach ist. Es ist halt so einfach, da irgendwo in so ein Formular was reinzugeben, komische Dinge zu behaupten und dann zu hoffen, dass dann der Wettbewerb oder der ehemalige Arbeitgeber oder der böse Makler da halt irgendwie Probleme bekommt. Da gibt es hunderte von Geschichten von wegen, ja, ich habe jemandem mal einen Parkplatz weggenommen mit einem Firmenwagen, sind auch Dinge, die sollte man nicht tun. Sollte man vielleicht auch die Mitarbeiter mal darauf aufmerksam machen, dass wenn man immer mit 90 durch die Spielstraße fährt, dass das auch schlechte Bewertungen geben kann. Wenn halt der Makleraufdruck da drauf ist, ist nicht jedem Azubi unbedingt klar. da kann man relativ vieles verhindern. Und ansonsten muss man halt dafür sorgen, dass halt genug positive Eintragungen da sind, um damit umgehen zu können. Genau, kommen wir zum Thema der Vermeidung. Das sind jetzt mal so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, das sind vielleicht eigentlich die Dinge, die Sie aus dem Termin heute mitnehmen. Ganz wichtig, es klingt banal, aber die Datenschutzgesetze einzuhalten. Das ist ganz vieles drin, wenn man sich das durchliest, das macht hier überhaupt keinen Spaß. So mit IT-Sicherungskonzept und wer hat wo Zugriff und wer davon.